Ich wünsche euch also wirklich, dass ihr euch darauf einstellen könnt. Es ist tatsächlich so, dass Atmosphären geschaffen werden durch die Menschen, die bestimmten Tätigkeiten in dieser Atmosphäre nachgehen. Und in einem Tempel ist es einfach so, dass alle, die, sagen wir mal, hier leben und tätig sind, wirklich, man muss sich das mal vorstellen, rund um die Uhr, um den Alltag, um den Altar, nicht den Alltag, den Altar kreisen. Es ist also ein special place, ein besonderer Ort, der seine Atmosphäre trägt, auf die wir uns einstellen können und aus der wir auch wieder etwas gewinnen können für unser Leben. Gut, ich möchte euch ganz kurz sagen, wie ich selber auf dieses Thema kam, der innere Tempel. Es war eigentlich schon vor 15, 16 Jahren. Ich besuchte die Tempelstadt Varanasi am Ufer der Ganga und hatte am Ashigat, so Badegat, eine interessante Begegnung. Ungefähr 200 Meter flussabwärts war ein interessantes Boot geparkt. Das Boot war safran angestrichen wie dieses und auf dem Boot, merkte ich bald, lebte jemand. Es war ein Hausboot, der ganz so aussah wie ein Yogi. Das fiel mir wirklich auf. Der war auf dem Deck dieses Bootes, meditierte manchmal, war auch wenn es Mittag war, konnte man ihn sehen, war innen drin in dem Boot. Er nahm sein Bad vor dem Boot, er wusch seine Kleidungsstücke und lebte also auf diesem ganz, ganz stillen Ort in Varanasi. Das war so ein, wirklich im Fluss lebte er oder auf dem Fluss. Und ich habe mir so vorgestellt, er hätte sich wirklich keinen besseren Ort der Stille zur Meditation aussuchen können. Irgendwie kam ich auch täglich zu diesem Ghat und sah ihn also über 14 Tage zu verschiedenen Zeiten des Tages. Nur einmal ging ich so zur Mittagszeit hin und sah ihn nicht. Und am nächsten Tag sah ich ihn auch zur Mittagszeit nicht. Ich hatte zu tun, ich schrieb dort an einem Buch, Tod gibt es nicht, war der Titel dieses Buches. Und hatte also immer wieder mir vorgenommen, einen Spaziergang zu machen und das Schreiben zu unterbrechen. Und ich sah ihn also regelmäßig zur Mittagszeit nicht und habe mich schon gefragt, wo wird er wohl sein? Zur geschäftigsten Stunde. Und irgendwann fand ich ihn dann, so nach ein paar Tagen. Er saß an dem Ort, wo ich ihn am wenigsten vermutet hatte, nämlich bei einer Straßenkreuzung. Ihr wisst nicht, was Straßenkreuzung in Indien bedeutet. Ich glaube, Vinay weiß es sehr gut. Das ist höllisch dort. Also da gibt es Autorikschas und Ambassadors, das sind Autos, Busse mit vielen Pilgern, Kamele, Elefanten, über Stöcke hüpfende Affen, also Tiere. War also richtig beschäftigt und er saß da mitten auf so einem kleinen einer Verkehrsinsel neben dem Straßenpolizist, der das versuchte, irgendwie das Chaos zu ordnen und meditierte. Und ich sah ihn über mehrere Tage an dieser Straßenkreuzung am Meditieren und fragte ihn dann irgendwann einmal, okay, was ist los hier mit dir? Wieso gehst du zum Meditieren auf die Straßenkreuzung? Du hast doch den stillsten Ort und den besten Ort, den man sich vorstellen kann, nämlich ein Hausboot auf dem Ganges, wo man gar nichts hört. Oder warum gehst du nicht zumindest in den Tempel? Und dann kam ich das erste Mal mit dem Begriff des heutigen Vortrages zusammen. Er zeigte aufs Herz und sagte, ich bin im inneren Tempel, wenn ich meditiere. Und ich weiß, damals, das war vor 15 Jahren, war das für mich so ein magischer Augenblick, wo man sich wirklich sein Leben überdenkt und auch sein zukünftiges Leben. Und ich stellte fest, dass ich in meinem Leben unglaublich sensibel auf äußere Störungen reagiere. Wahrscheinlich, weil ich noch nicht in meiner Mitte bin, noch nicht in meinem inneren Tempel bin. Und ich beschloss, diesen Yogi einmal zu beobachten. Und ich sah ihn wirklich, und das ist nicht übertrieben. Satchinanda Swami übertreibt manchmal, das ist leider eines seiner schlechten Charaktereigenschaften, aber das ist nicht übertrieben. Ich sah ihn über einen Zeitraum von ein bisschen mehr als einer Woche immer wieder zu dieser chaotischen Tagesstunde auf dieser kleinen Verkehrsinsel, wie er meditierte. Und ich sah wirklich an seinen äußeren Gesichtszügen oder seiner äußeren Erscheinung her, dass er konzentriert war. Er saß de facto nicht auf der Straßenkreuzung. Nur sein Körper saß da. Er selber war im inneren Tempel, ungestört von dem Lärm und dem Chaos, was da um sich, um ihn herum stattfand. Und ich war wirklich zutiefst beeindruckt und nahm diese Erfahrung dann auf einen interreligiösen Kongress mit in Frankfurt, wo ich über diesen Yogi sprach und das erste Mal diesen Begriff in den Mund nahm, der innere Tempel. Und wenig später bekam ich von einem der Teilnehmer dieses Konferenz einen Brief mit einem Vortrag vom Meister Eckhart, dem deutschen Mystiker, der genau denselben Begriff für den inneren Raum benutzte wie der Yogi damals. Meister Eckhart sagte, als Jesus in den Tempel ging, sah er Händler, die dort herumfeilschten und ihren Händlerlärm machten, und er war nicht zufrieden. Er warf all diese Händler heraus, denn er war der Ansicht, dass in dem Tempel eigentlich nur Gott getroffen werden sollten und die anderen Stören Friede nichts da zu suchen haben. Und so sagte dann der Meister Eckhart, wenn man tatsächlich eine echte spirituelle Begegnung sucht, dann muss man den inneren Raum leer räumen. Die Händler, die da Lärm raustreiben. Jesus soll mit der Peitsche da reingegangen sein, habe ich gehört. Man braucht es ja nicht gleich so. Die Christen haben manchmal sehr heftige Bilder. Eckhart sagte, man soll die da raustreiben, dass zum Schluss höchstens nur noch die Tauben drin bleiben. Wer die Tauben sind, das ist in seinem Vergleich auch dann ausgedrückt. Aber ich war sehr erfreut zu sehen, dass dieser Begriff Tempel des Herzens oder innerer Raum nicht etwa nur ein Begriff war, der in Indien bekannt ist, sondern auch von dem Meister Eckhart benutzt wurde, unabhängig. Ich habe dann über die Jahre eine große, sagen wir mal, Forschung gemacht, um zu sehen, wie dieser, was dieser innere Raum ist, wo man also bei sich selber im Herzen eine göttliche Begegnung, eine göttliche Gegenwart spürt. Und vor allen Dingen, wie man dort hereinkommt und nicht wieder herausgeht. Und diese Ergebnisse von dieser Forschung sind sehr umfangreich geworden. Ich habe ein paar Abteilungen in den Regalen voll mit Material und bin gerade dabei, vor den Toren Berlins eine Vortragsreihe oder ein Seminar mit praktischen Anleitungen zusammenzustellen, die ich dann auf den internationalen Seminaren, die ich geben werde, in der Zukunft präsentieren möchte. Nun hier in diesem Vortrag heute habe ich mir Folgendes vorgenommen. Ich möchte über einige Aspekte sprechen, die ich, von denen ich denke, dass sie praktisch anzuwenden sind. Und möchte dann zum Abschluss dieses Vortrages ein paar Bilder zeigen, die ich in Indien, aus Indien mitgebracht hatte, über das Konzept der innere Raum, um nochmal das Gesagte auf praktisch anwendbare Art und Weise in euch zu verfestigen vielleicht. Und das ist, was ich versuche zu tun. Kann mir mal jemand, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so schnell finde, hat jemand eine Bhagavad Gita hier in deutscher Sprache? Ich glaube, die müsste hier sein. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich brauche noch einen Text daraus, den ich finden muss. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ups, das war das Bein, oder? Das eingeschlafene Bein. Hast du dir wehgetan oder nichts gebrochen? Oder bei unserem Nachbar, der hat eine Riesenschwellung gekriegt, als er das mal gemacht hat. Yes. Ah, hier ist es. Hier ist es. Wirklich alles okay? Das hörte sich wirklich dramatisch an. In der Gita gibt es einen Text über diesen inneren Raum und ich möchte den am Anfang vorlesen, aber zunächst einmal möchte ich euch alle bitten, ein Mantra zu sagen, sodass wir ein bisschen ankommen hier in dem Vortrag. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ich möchte euch den Text vorlesen über den inneren Raum aus der Gita. Yatro paramate cittam nirudam yoga sevaya yatra caivatmanatmanam pasyanatmani tushyati. Auf der Stufe der Vollkommenheit, die Trance oder Samadhi genannt wird, ist der Geist durch das Praktizieren von Yoga vollständig von allen materiellen mentalen Tätigkeiten gelöst. Diese Vollkommenheit ist dadurch charakterisiert, dass man die Fähigkeit erlangt, durch den reinen Geist das Selbst zu sehen und im eigenen Selbst Freude und Zufriedenheit zu genießen. In diesem freudvollen Zustand, nicht, wo man durch den reinen Geist das Selbst erkennt, erfährt man grenzenloses transzendentales Glück. So verankert weicht man niemals von der Wahrheit ab. Und wenn man diese Stufe einmal erreicht hat, ist man überzeugt, dass es keinen größeren Gewinn gibt. In einer solchen Stellung gerät man niemals, nicht einmal inmitten einer Straßenkreuzung ins Wanken. Oh, sorry, ich war hier ganz bei dem Yogi noch. In einer solchen Stellung gerät man niemals, nicht einmal inmitten der größten Schwierigkeiten ins Wanken. Dies ist in der Tat wirkliche Freiheit von allen Leiden, die aus der Berührung mit der Materie entstehen. Also hier wird ein Zustand beschrieben von einem Innenleben, wo man innerlich ganz fest verankert, mit Wurzeln in der Ewigkeit sozusagen, da ist und grenzenloses Glück erfährt und eben durch äußere Störungen ganz gleich welcher Art diese Störungen sind, nicht mehr ins Wanken gerät. Man hat also irgendwo etwas entdeckt, eine Ebene gefunden oder, um in meinem Bild zu bleiben, einen Raum entdeckt, in dem man gestärkt wird zum einen und beschützt wird zum anderen. Ich möchte jetzt ein bisschen über das Innenleben sprechen, so wie es die vedische Perspektive betrachtet, um euch ein bisschen zu schildern, was darin vor sich geht. Es gibt zwei Arten von Innenleben. Den nach außen gerichteten Geist und damit ein Innenleben, was sich total von äußeren Eindrücken her definiert. Und es gibt den nach innen gerichteten Geist, der für ein Innenleben sorgt, was mit dem höheren Selbst zu tun hat. Der nach außen gerichtete Geist wird mit einem Elefanten verglichen. Wie Ganesh hier, den die Devotees aus dem Dharma-Schloss mitgebracht haben, der nach außen gerichtete Geist hat vier Ebenen oder ihr könntet auch sagen Funktionen. Da ist zunächst einmal der Manas. Man sagt in Englisch zu dem der Mind, der Geist, der hin und her geht, so ähnlich wie der Rüssel eines Elefantens. Dieser Rüssel, der ständig hin und her pendelt, genauso geht der Geist ständig hin und her zwischen den beiden Eindrücken Sankalpa und Vikalpa. Das ist gut und das ist schlecht. Vielleicht kennt ihr das in dieser Vorlesung. Schon wieder ist euer rüsselhafter Geist in Gang. Ach, was der sagt, ist Quatsch, das ist schlecht. Das ist das eine Extrem. Das andere ist, ach, was der sagt, das höre ich mal weiter zu, das ist gut. Oder, ach, es ist hier zu heiß, das ist schlecht. Neben mir sitzt jemand, der riecht nach einem aufdringlichen Parfum, das ist gut. Also der Geist ist ständig dabei, in dieser Welt abzuwägen, der Manas, der reaktive Geist. Hä? Dann gibt es über dem Manas die Intelligenz, man sagt es Buddhi. Die Intelligenz macht, ist so wie der Kopf von Ganesh, der große Ohren hat. Nicht? Große Ohren, die Intelligenz hat große Ohren. Sie hört ständig Dinge, Wissen vielleicht, gute Inspirationen, Einsichten, die sie wahrnimmt und und für sich formuliert und auf diese Weise zur Kenntnis nimmt. Die Intelligenz, wenn sie nicht schläft, wird laufend informiert, am besten durch Dinge, die sie aufnehmen will. Also die Intelligenz wird auch manchmal wie mit einem Torwächter verglichen, der entscheidet, welche Gäste kommen rein und welche kommen nicht rein. Die Intelligenz muss auswählen zwischen den vielfachen Informationen. Damit beschäftige ich mich, damit nicht, sonst wird man ja ein Computer-Junkie. Das gibt es Leute, die sitzen vorm Computer und die haben keine starke Buddy und die vergeuden manchmal, ich habe gehört, Stunden. Ich habe jetzt von einem Kind gehört, das sitzt für 10 Stunden am Tag vor dem Computer mit Games und so weiter und ist völlig schwach geworden. Das war ein guter Sportler, der hat gar keine Zeit mehr zum Essen und zum Rausgehen und da funktioniert die Buddy, ist noch nicht so gestärkt. Wir alle haben auch ein Ego, das ist auch was zu unserem Innenleben gehört. Und dieses Ego ist sehr interessant, ist wie die Haut eines Elefanten, sehr dick, aber zur gleichen Zeit unglaublich sensibel.
Ich will jetzt keine Beispiele nennen, ich kenne ein Beispiel, da braucht man nur ein Wort zu sagen in einer bestimmten, ist ja egal. Und das geht dem so aufs Ego. Das ist unglaublich. Also genau wie die Haut von Ganesh sehr, sehr dick ist,
So ist auch unser Ego sehr dick, aber wahnsinnig sensibel. Wenn da Dinge kommen, ein kleiner Windzug schon, sind wir informiert. Und der größte Teil unseres Innenlebens ist das Unterbewusstsein, was hier bei Ganesh mit diesem fülligen Bauch zum Ausdruck gebracht wird. Wir alle haben diesen Elefanten in uns. Einen Elefanten, der unser Innenleben ist also wie ein Elefant nach indischer Psychologie. Da ist der abwägende Geist, der zwischen den Stoßzähnen gut und schlecht herum schlängelt und immer nach außen greift. So sind die, je nachdem, wie sehr man sich identifiziert mit den Prozessen, die innerlich vorgehen, macht das eine sehr große Eigenschaft unseres Innenlebens sein. Ich weiß, viele Menschen heutzutage leben eigentlich auf dieser Ebene ihres Innenlebens. Sie sind ständig wie der Rüssel eines Elefantens damit beschäftigt, nach außen zu greifen, entweder in den Computer, sich dort zu informieren oder mit allerlei Ablenkungen. Und es ist wahnsinnig schwierig für sie, eine Vorlesung zu hören zum Beispiel, oder einen Film zu Ende zu sehen oder ein Buch zu Ende zu lesen, weil der Geist immer nach neuen Dingen greift. Nicht? So, das ist der nach außen gerichtete Geist, und ich glaube, die meisten Menschen wissen, was mit diesem Bild gemeint ist. Der nach innen gerichtete Geist wird auch in den vedischen Schriften beschrieben. Er wird beschrieben, verglichen mit einer Schildkröte, die sich zurückziehen kann aus dem äußeren Leben und die nach innen geht und im Inneren alles entdeckt, was sie braucht. Es gibt manche Schildkröten, die können für eine Woche einfach zurückgezogen bei sich leben, in ihrem Hause sozusagen. Die brauchen nirgendwo hinzugehen, nicht mal wenn Monsun ist und es regnet, weil sie sind in sich selbstgenügsam. So, dieses innere Leben zu entdecken für uns, das ist, sagen wir mal, eine Herausforderung der vedischen Schriften. Die sagen, wenn ein Mensch das nicht entdeckt, wenn er nicht diesen Raum im Inneren entdeckt, wenn er also nicht, wir müssen manchmal wie ein Elefant sein, das ist richtig, aber sehr oft sollten wir sein wie die Schildkröte, die sich zurückziehen kann, dann fehlt uns etwas. Nun, dieser innere Raum wird natürlich sehr, sehr philosophisch beschrieben, und ich habe mir hier eine Fotokopie im letzten Augenblick noch machen lassen für diesen Vortrag, wo Bhaktivinod Thakur, ein großer, ja, ihr könntet sagen, spiritueller Pionier, nicht? Ein großer Acharya, ein großer spiritueller Meister, über diesen inneren Raum auf der Grundlage der Chandogya Upanishad schreibt. Bhaktivinod Thakur war ein Richter, das zu seiner Person, und sehr, sehr beschäftigt. Er hat aber während seines Lebens ungefähr 120 Bücher geschrieben, stelle ich das mal vor, 120 Bücher, und hat einen Großteil seines Tages in der Mantra-Meditation gesessen. Man fragt sich, wie hat er das geschafft, so nach außen gerichtet aktiv zu sein und gleichzeitig so ein spirituelles Genie zu sein, eines der ganz großen, wegweisenden spirituellen Meister unserer Zeit. Well, er hatte seinen inneren Raum entdeckt und hat Kraft daraus geschöpft. Und er schreibt hierüber in einem Buch, das heißt jetzt muss ich aber ganz stark nachdenken. Sofort, ich hab's gleich, ich gehe gerade durch die Files durch. Navadvipa Mahatmya. Und da gibt es verschiedene Sektionen in diesem Buch und hier gibt es den Brahmana Kanda, wo er Folgendes schreibt. Die Chandogya Upanishad beschreibt, dass in unserem Herzen eine wundervolle Stadt ist mit einem achtblättrigen Lotus. Das Zentrum dieses Lotus, ich sage es jetzt mal für diejenigen, die hier schon, für die Mönche unter uns oder die spirituellen Menschen, das wird jetzt für die, hört mal zu, die das erste Mal hier sind, ihr werdet jetzt das nicht verstehen, aber es ist gut, weiter verbunden zu sein. Im Mittelpunkt dieses Lotus ist Mayapur, das Reich von Chaitanya als Paramatma. Der Raum in diesem Lotus des Herzens ist der innere Raum. Hari Om. In der Stadt des Körpers gibt es einen lotusförmigen Raum, den Raum des Herzens. Und im Zentrum dieses Raumes gibt es den Antala Akash oder den inneren Himmel. Diesen Raum sollte man kennenlernen. Und dann sagt er weiter, in diesem inneren Raum gibt es einen erfrischenden See, einen wunscherfüllenden Baum und eine Stadt, die aus Gold besteht. Und was er mit diesen Bildern meint, dass es im Herzen einen See gibt, ist, dass es im Herzen Nektar gibt, ein See aus Nektar. Nektar ist ein Wort, das heißt in Sanskrit Amrita, Unsterblichkeit, ein See der Unsterblichkeit. Den Nektar der Prema. Und dass es dort auch im Herzen einen Baum gibt, in dessen Schatten die Kirtanhalle von Srivasangam ist. Also in dem Herzen gibt es in diesem inneren Raum gibt es, der ist erfüllt mit Schwingungen des Kirtans, also spirituellen Schwingungen, sage ich einfach mal, spirituelle Klangschwingung. Und die Stadt in diesem Herzen ist das Yogapit, wo Chaitanya Sanketan Yagya den Soma gibt, den Nektar der Unsterblichkeit. Also kurz zusammengefasst, weil das sind ein paar technische Ausdrücke, die hier auch gar nicht jetzt so unmittelbar wichtig sind für die meisten von uns. Der physische Körper wird mit einer äußeren Stadt verglichen. Es gibt ein Herz oder ein Raum oder ein Haus in dieser Stadt. Das ist das Herz. Und in diesem Herz einen inneren Raum, den man entdecken sollte. Bhaktivinoda Thakur sagt, oh Menschen, entdeckt diesen inneren Raum. Ihr werdet sehen, dass alles, was ihr braucht und mehr, dort zu finden ist. Obwohl dieser Raum auf der einen Seite klein ist, hat doch das ganze Universum in ihm statt. Und dann sagt er, die meisten Menschen laufen über diesen Raum ständig hinweg. Sie sind so wie Menschen, die einen versteckten Schatz aus Gold unter ihren Füßen nicht erkennen können und darüber laufen. Nicht? Wenn so ein Schatz begraben ist in der Erde und man läuft ständig darüber hinweg, um zu arbeiten und Geld zu verdienen, statt einmal tief zu graben und das ganze Gold herauszuholen. Genauso wie es einem Menschen geht, der ständig über dem vergrabenen Gold hin und her rennt, um reich zu werden, geht es einem Menschen, der von Unwissenheit bedeckt ist und nicht in diesen Raum hineingeht, der mit ewiger spiritueller Glückseligkeit gefüllt ist. Toll, ne? Nun, wie kommt man in diesen Raum hinein? Das ist die ganz entscheidende Frage. Und Bhaktivinoda Thakur beantwortet diese Frage, indem er ein Wort erklärt. In der Übersetzung ins Deutsche ist dieses Wort Vertiefung. Im Englischen ist es Absorption. Und in Bhaktivinoda Thakurs Ursprache, er hat das in bengalischer Sprache verfasst, weiß ich das jetzt nicht. Ich versuche noch den Originaltext zu kriegen. Man muss sich vertiefen, um in diesen Raum hineinzukommen. Und um sich hier zu vertiefen, gibt er verschiedene Übungen an. Es ist sehr interessant, dass eines der Übungen das Schweigen ist. Man soll mal schweigen. Der äußere Lärm muss ruhig werden, damit die inneren Töne wahrgenommen werden können. Nicht? Monam. Monam heißt Schweigen. Aber dann geht er weiter, er spricht nicht nur davon, dass das äußere, der äußere Lärm mal weggehen muss, er spricht dann von bestimmten Vertiefungsthemen. Aber ich möchte an diesem ersten Punkt noch bleiben. Ich habe eines meiner Freunde, heißt Kadamba Kanana Maharaj, der unabhängig von mir ein Buch gerade schreibt, Vishram Mandir, ist glaube ich der Arbeitstitel, ich weiß nicht, was der endgültige Titel sein wird, wo er auch über einen inneren Raum spricht. Er sagt zum Beispiel, dass er sich vorstellt, dass er geht in den inneren Raum hinein, indem er sich vorstellt, an einem Fluss zu sitzen in einer Hütte. Der Fluss sind seine Gedanken, die an ihm vorbeiziehen, und er selber bleibt in dieser Hütte und beschäftigt sich am Ufer dieses Flusses, an diesem ruhigen Fluss, in der Ergründung des inneren Raumes. Und ich habe ihn gefragt, er hatte eine Vorlesungsreihe über dieses Thema in Serbien gegeben, also drei sehr schöne miteinander verbundene Vorlesungen. Und ich habe ihn dann gefragt, wie kommt man denn in diesen Raum hinein? Und er sagte, für die meisten von uns ist am Anfang wahrscheinlich wichtig, erst einmal diesen Raum zu entrümpeln. Denn solange der voll ist, mit so viel Ablenkungen, solange unser Leben also so in Anspruch genommen wird von dem Rüssel unseres Geistes, der immer immer was greift sozusagen, immer hin und her schlenkert und pendelt, wird es für uns schwierig sein, reinzukommen. Und deswegen meinte er, dass wir am Anfang wahrscheinlich ein bisschen aufräumen müssen in unserem Leben und diese ganzen ablenkenden Dinge, die uns innerlich so in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel zerworfene Beziehungen oder unmögliche Lebensumstände, nicht? Unmögliche Verhältnisse am Arbeitsplatz oder wo auch immer wir leben, nicht? Dass wir erstmal ein bisschen Freiraum schaffen müssen. Und da ist mir dann ein Satz von Nietzsche eingefallen, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche sagte einmal, lebe dein Leben so, als würdest du es noch einmal leben können. Ganz einfach. Stell dich mal vor, du könntest jetzt dir vornehmen, dein Leben zu gestalten, so wie du das willst. Du könntest noch einmal leben. Also, was würde ich machen? Ich würde wahrscheinlich, oh mein Gott, damit will ich euch nicht belasten, was ich machen würde. Also, ich hätte ein paar ideale Umstände. Ich will euch ganz ehrlich sagen, wenn ich das nochmal leben würde, dann wäre ich von Anfang an in meinem Leben
konsequent auf ein Projekt zugesteuert, was ich jetzt erst im Alter als wichtig erkenne. Nämlich, ich würde sehr gerne sowas wie ein spirituelles Dorf machen, wo in der Mitte so etwas wie eine Konferenzhalle ist, wo Leute, die spirituell etwas erlebt haben und die Gedanken haben, kommen und sich austauschen, wo dann auch so ein Tempel ist. Und ich sehe sowas vor mir wie eine Art, sagen wir mal, eine spirituelle, ja, Universität klingt zu akademisch und zu verstaubt. Einfach wo echtes spirituelles Leben gelebt wird in all seinen Facetten. Und ich hätte das sehr gerne von Anfang an angefangen, aber ich habe so viele Dinge in meinem Leben angefangen und von ihnen bestimmt auch viel gelernt. Aber erst jetzt, wo ich älter werde, richte ich meine ganze Energie auf etwas, für das ich weiß, das hat sich gelohnt, dafür zu leben. Nicht? So, also Kadambakanana Maharaj sagte, am Anfang müssen viele Leute erstmal aufräumen in ihrem Leben und nicht ständig, dass der Geist so voll ist von so viel inneren Gerümpel, sag ich mal dazu. Ich weiß, das ist ein sehr starkes Wort, hoffentlich fühlt sich keiner verletzt, aber es stimmt wirklich, wir haben alle hier im Westen durch unsere Erziehung, durch den ständigen Austausch mit unwichtigen Dingen in unserem Leben, mit der Tyrannei der unessentiellen Dinge in unserem Leben, so viel Gerümpel in unserem Herzen drin, dass da jetzt einen heiligen Raum zu entdecken, das ist für viele Leute, die kommen gar nicht tief genug, um diesen Raum zu finden, nicht? Weil die so abgelenkt sind von all dem anderen Zeugs, was drin ist. Gut, aber du kommst dorthin nach Bhaktivinoda Thakur und auch die Chandogya Upanishad durch Absorption. Du musst dich vertiefen. Und dazu gibt es natürlich ganz, ganz viele spirituelle Tätigkeiten. Ich selber will da kein Hehl draus machen. Meine Tätigkeit, durch die ich Vertiefung erreiche, sind zwei, die sehr miteinander verbunden sind. Das Chanten der heiligen Namen und auch das Singen der heiligen Namen. Ich möchte die ganze Zeit im Himmel meines Herzens sozusagen diese Schwingung spüren und die Shastras. Seht mal, im Griechischen gibt es das Wort Makrokosmos, Mikrokosmos und Mesokosmos. Makrokosmos sind die Sterne und das Firmament und so weiter. Mikrokosmos, das ist so, was im Atom passiert. Und Mesokosmos ist etwas dazwischen, nicht? Was dazwischen liegt. Im spirituellen Leben gibt es auch so etwas wie ein Makrokosmos, ein Mikrokosmos und ein Mesokosmos. Der Makrokosmos ist das große Bild. Der Mikrokosmos ist das, wo ich jetzt bin. Und der Mesokosmos, könnte man sagen, ist das, was dazwischen liegt. Die Möglichkeit, die goldene Möglichkeit, die ich habe. Und ich muss diese Möglichkeit erkennen, die mir gegeben ist, und mich dann da rein total vertiefen. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht erfahren, die Wirkung der spirituellen Kräfte, wenn ich das mit einer abwesenden Geist mache. Mir ist das neulich so aufgefallen. Ich hatte gestern so einen super Arbeitstag, wo so viel geschafft wurde und mein Team mir so gute Sachen zuspielte. Das war also, ich war in Höchststimmung und setzte mich dann zum Meditieren am Abend noch hin und war so in Höchststimmung, dass ich überhaupt nicht merkte, wie ich meditierte. Ich merkte nur meine Stimmungslage. Super, das klappt hier wie am Schnürchen. Und hatte dann, habe ich jetzt meditiert oder habe ich nicht meditiert, danach gesagt. Ich war überhaupt nicht vertieft. Mein Geist war wirklich wie der Rüssel eines Elefanten außen tätig. Das bringt überhaupt nichts. Das hat absolut keinen Wert, sowas zu machen.
Du musst dich vertiefen, was du tust, weil erst dann kannst du die Kraft dieser Tätigkeit erfahren. Und ich möchte euch zum Abschluss ein Beispiel geben. Ich werde heute nicht über die einzelnen Vorgänge sprechen. Das ist ein riesen anderes Thema. Ich möchte euch gerne aus dem Chaitanya Charitamrita, wir sagen dazu immer das goldene Buch, etwas vorlesen von jemandem, der sich wirklich vertieft hat und der dann etwas Unglaubliches erlebt hatte. Unglaublich schön, auch mit einer unglaublich schönen Erläuterung von Srila Prabhupada. Es handelt von Nrisimha Nanda Brahmachari. Nrisimha Nanda Brahmachari war ein großer Spiritualist, der in Ambika Kalna lebte und eines Tages hörte, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu, ein Avatar Krishnas, in der Nähe wäre und auf dem Wege und vorhatte, nach Vrindavan zu reisen. Da kommt so ein Nieser gerade an. Du kannst auch vorbeigehen, mein lieber Nieser, denn das wäre unzumutbar. Das würde ja so laut sein wie der Berliner Bahnhof. Ah, gut, ist weg. Hoffentlich. So, der Brahmachari, der Nrisimha Nanda, hörte also, mein Herr will nach Vrindavan gehen. Ich werde ihm dabei helfen. Ich werde ihm eine Straße bauen nach Vrindavan. Und ich möchte jetzt aus dem Text vorlesen. Als erstes stellte sich Nrisimha Nanda Brahmachari einen breiten Weg vor, der von der Stadt Kulia aus begann. Er schmückte den Weg mit Edelstein, auf die er schließlich ein Bett aus stengellosen Blumen legte. Nrisimha Nanda war so arm, dass sein ganzer Reichtum sich vielleicht auf 3 kleine Muscheln beschränkte. Damals hatte man Muschelgeld. Also, aber er schmückte den Weg mit Edelstein. Dann, um das Ganze noch ein bisschen besser zu gestalten, spirituelle Wegplanung sozusagen, legte er Badeplätze aus Edelstein an, in großen Seen, die er links und rechts vom Weg verteilte. Auf dem Wasser dieser Seen stellte er sich blühende Lotusblumen vor. Allerlei Vögel zwitscherten dort und das Wasser war wie Nektar. Ich weiß, viele von euch sind nicht Straßenplanung gewöhnt. Neben jeder anständigen Straße muss man Seen bauen mit Lotusblumen. Warum? Weil dann Winde den Reisenden, die da zu Fuß über die Straße gehen, kühlende Brisen zufächern kann. So hat also Nrisimha Nanda an alles gedacht. Er hat an Air-Conditioned Straße gedacht, sozusagen. Das ist eine Air-Conditioned Straße. Auf dem ganzen Weg wehten kühle Winde, welche die Düfte von den Lotusblumen mit sich trugen. Er setzte den Bau des Weges bis Kanainatashalave fort. Das ist ein anderer Ort. Im Geiste Nrisimha Nanda Brahmacharis konnte der Weg plötzlich nicht weiter mehr gelegt werden als bis Kanainatashala. Und da konnte er verstehen, dass Chaitanya Mahaprabhu dieses Mal nicht weiter als Kanainatashala gehen würde. Ich möchte das ein bisschen deutlicher sagen. Da sehen wir also diesen spirituellen Menschen, der im Geiste meditierend eine große, kühle Straße baut und der die Straße nur bis zu einem bestimmten Ort legen kann und dann einfach keinen einzigen Stein mehr legen kann für diese Straße. Er muss die Arbeit unterbrechen. Und er überlegt sich, was bedeutet das? Und weiß plötzlich, ganz deutlich,
weil er im inneren Raum, da macht man keine Fehler, wenn man da drin ist. Dieses Mal wird Chaitanya Mahaprabhu, obwohl er ganz nach Vrindavan reisen wollte, nur ein Viertel des Weges schaffen und dann wieder umkehren. Er wird nur bis Kanainathashala kommen. So, mein spiritueller Meister kommentiert diese Meditation und die Erfahrung in der Meditation, Chaitanya Mahaprabhus Reise zu sehen und abzuschätzen, wann sie aufhört. Er sagt dazu, für einen Devotee, einen Geweihten, ist es das Gleiche, ob er einen Pfad auf materielle Weise baut oder ob er ihn im Geiste baut. Das ist so, weil Krishna Janardana Bhavagrahi ist. Das heißt, jemand, der die innere Einstellung in Empfang nimmt. Für Krishna ist ein Pfad aus wirklichen Edelsteinen und ein Pfad aus geistigen Edelsteinen, die man ihm darbringt, das Gleiche. Der Geist ist ja ebenfalls Materie und daher wird jeder Pfad ja alles im Dienste Krishnas. Ob es nun grobstoffliche Materie ist oder feine, von Krishna in gleicher Weise angenommen. Denn Krishna nimmt nur die innere Haltung seines Geweihten entgegen. Und er sieht, wie groß die Bereitschaft seines Geweihten ist, ihm zu dienen. Einem Devotee steht es also ganz frei, Krishna entweder mit grober Materie, also mit anfassbaren Dingen, oder mit feiner Materie, nicht mit dem Inneren, zu dienen. Wichtig nur ist, dass dieser Seva in Beziehung zu Krishna steht. So. Was ich gerne mit diesem Zitat euch darstellen möchte, ein Zitat aus den, was schon lange drin ist in den Werken, ist, dass in diesem inneren Raum sich tatsächlich das erfüllt, nachdem wir uns so sehr sehnen, nämlich Wirklichkeit. Im inneren Raum siehst du das, was wirklich ist. Und es heißt, wenn du den inneren Raum entdeckt hast, jenseits deines wandernden Geistes, der nach außen gerichtet ist, dann wird alles, was du von diesem inneren Bewusstsein aus also erstmal wahrnimmst, das ist Wirklichkeit, und alles, was du tust, das wird Wirklichkeit. Ich möchte gerne abschließen mit einer kleinen Beobachtung oder einem kleinen, sagen wir mal, kleinen Geschichte von meinem eigenen spirituellen Meister, von Srila Prabhupada. Srila Prabhupada kam als besitzloser Bettelmönch, könnte man sagen, mit einem Schiff nach New York und saß dort im Central Park auf einer Bank, als ihn der Irvin Halpern, so ein Künstler aus New York, das erste Mal traf. Und Prabhupada saß da alleine auf der einen Seite der Parkbank, es war so ein bisschen winterliche Atmosphäre wie hier. Und dieser Künstler fragte ihn, Prabhupada, was machst du hier? Und Prabhupada sagte, ich habe hier Tempel, ich habe hier landwirtschaftliche Projekte, ich habe Bücher geschrieben. Und der Mann fragte ihn, und kann man sie besuchen, die Tempel, und kann man die Bücher lesen? Und Prabhupada antwortete, nein, noch nicht. Ein wenig Zeit trennt uns davon. Das ist die typische Antwort eines Menschen, der im inneren Raum lebt. Nicht? Er sieht die Wirklichkeit und das, was er tut, ist Wirklichkeit. Nicht? Es ist nicht Zeitvergeudung, es ist nicht Ablenkung und es ist nicht Störung. Gut, das ist, was ich euch heute gerne zeigen möchte, was ich euch an Thema mitbringen möchte. Mir ist völlig klar, dass dieses Thema nur ganz kurz berührt werden konnte von mir heute. Ich möchte euch einfach bitten, selber noch Gedanken euch zu machen über dieses Thema. Und ich habe letztes Mal einen ähnlichen Vortrag gegeben und euch eine kleine Hausaufgabe mitgebracht, die unser Haridas noch erinnert, weil der hat so ein Wie war die Hausaufgabe von...
darüber zu machen, wie sieht unser Raum praktisch
aus. Ja, danke. Ja. Ja, jetzt weiß ich wieder. Ich hatte, hier ist gerade was mit den, was ist das Paramatma? Ich glaube Batterie, oder? Sofort, wir wechseln mal die Batterie aus. Ich zeige euch gleich Dias über den inneren Raum, aber wir machen noch was mit der Batterie. Oh. Yeah.